Ja, herzlich willkommen. Heute geht es bei uns vor allen Dingen um den Kreislauf. Und nein, ihr habt euch nicht verirrt. Hier ist nicht das nächste Doc-Check, sondern bei uns ist auch nicht medizinisch, sondern bei uns geht es natürlich wie immer um das Klimahaus. Hier ist das Klimahaus Deutschland und unser Kreislauf bezieht sich damit natürlich auch auf die Bauwirtschaft. Ja, ihr wisst, bei uns geht es um kreislauffähiges Bauen, um das Sanieren, aber auch die Bestandserhaltung. Dazu stellen wir euch hier stets innovative Baustoffe, aber auch recycelfähige Materialien vor, aber auch ganz neue und nachhaltige Ansätze in der Baubranche. Und eben die verursacht einerseits ganz schön hohe CO2-Emissionen, aber andererseits birgt sie natürlich ein richtig großes Recyclingpotenzial. Und das darf natürlich nicht nur in der Theorie so sein, sondern das muss Realität werden. Denn Fakt ist, bisher sind nur 12,7% unserer Wirtschaft wirklich zirkulär. Also das bezieht sich auf die kreislauffähige Wirtschaft und eben ein sehr großer Teil davon ist auch die Bauwirtschaft. Mein heutiger Gast weiß ganz genau, wie man dieses Potenzial hebt. Zum Beispiel mit recycelten Fenster-, Türen- und Fassadensystemen. Daniel Andreas ist Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit bei der Schüco Polymer Technologies. Aber auf der anderen Seite hat er auch was mit dem sozusagen extra gegründeten Unternehmen Record zu tun. Und dabei geht es dann auch noch insgesamt um Carbon Control. Ihr hört schon viele Begriffe. Wir werden da auch mehr Klarheit reinbringen. Und es geht eben um den Kunststoff-Wertstoff-Kreislauf. Wir sprechen darüber, warum sich Zirkularität nicht nur für die Umwelt lohnt, sondern auch natürlich fürs Business. Und also, es geht hier um die Klimaziele, würde ich sagen, check. Es geht um Recycling, werden wir auch behandeln, check. Und ob es ein spannender Podcast wird, ich meine, na klar, ihr seid hier wieder beim Klimahaus. Also, Thema Kunststoff, Wertstoff, Kreislauf und Kreislauffähigkeit im Bau. Jetzt geht's los. So, hallo lieber Daniel, ganz herzlich willkommen und schön hier, dass du da bist in unserem Klimahaus.
Hi Denise, ja, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ist ein wirklich spannendes Thema, was du gerade auch anmoderiert hast.
Sehr gerne. Und wir haben ja schon gesagt, also du bist sehr verbandelt mit der Schüco. Du bist da seit 8 Jahren, habe ich gesehen auf LinkedIn, wenn ich jetzt richtig zusammengerechnet habe. Genau. Du hast da verschiedene Rollen durchlaufen. Zum einen war da das Produktmanagement für die Kunststoffsysteme. Du hast aber auch die Organisationsentwicklung bis hin eben zur Leitung der Nachhaltigkeit gemacht, unser großes Thema heute auch. Ja, wie hat sich so dein Blick auf dieses Thema der Kunststoffe über die Jahre, gerade im Hinblick auf Recycling, da so verändert? Also ich sehe ja auch schon im Hintergrund, du bist ja ein Carbon Controller, steht ja auch bei dir.
Ich bin ein Carbon Controller und ich habe heute auch, wie du es richtig gesagt hast, das Recall auf der Brust, also gerade das Thema, was wir jetzt auch ausgegründet haben zum Recycling. Na klar habe ich auch die Schüko-Kappe auf, ist richtig. Wir werden heute versuchen, mal so ein bisschen links und rechts zu gucken, weil es doch ein breites Thema auch ist. Verändert, was hat sich verändert? Im Grunde genommen, was viele nicht wissen, Kunststofffenster sind schon jeher ein zirkuläres Produkt. Ne? Also PVC an sich ist ein hochwertiger technischer Werkstoff, der natürlich viel zu schade ist, um den irgendwie wegzuwerfen. Ne?
Die wurden noch nie weggeschmissen, die sind schon immer recycelt worden.
Also die Brancheninitiative, die gibt es dazu schon seit 30 Jahren knapp. Ne? Schüko ist auch Gründungsmitglied der Revindo, also nennt sich Revindo, ist auch Gründungsmitglied. Und das wird natürlich immer mehr. Ne? Also wenn man sich so die Zahlen anguckt, dann ist es so, in Deutschland 2023 sind die letzten Zahlen gewesen, da werden 2/3 der Kunststofffenster werden schon stofflich recycelt. 1/3 geht leider immer noch verloren. Wie gesagt, das ist halt total schade und das ist auch genau das, wo am Ende ja die Recore auch ansetzt, um genau dieses Drittel noch zu bergen und nutzbar zu machen. Weil wie gesagt, das ist ein wahnsinnig hochwertiger Werkstoff, der viel zu schade ist, um den wegzuschmeißen, zu verbrennen, irgendwas. Und wir haben halt, oder wir sind halt auf dem Weg zu einem geschlossenen Kreislauf. Das ist halt auch ganz wichtig. Und die Rezyklate werden momentan tatsächlich gebraucht. Also wir haben uns da als Schüko jetzt wiederum auf den Weg gemacht, auch die entsprechend in den neuen Profilen einzusetzen. Und dementsprechend ist da jetzt auch ein Bedarf da. Also wir sind auch ein Stück weit darauf angewiesen, diese Fenster tatsächlich Urban Mining zu betreiben. und die wieder zu uns zurückzuholen.
Absolut. Denn es gibt ja einfach eine Menge Spielregeln, auch in der gesamten Bauindustrie. Ne? Zum einen haben wir eben das große Ziel, die CO2-Neutralität mit dem Green Deal. Es gibt aber auch die Prüfkriterien der ESG-Richtlinien. Es gibt das ganze EU-Regelwerk mit Taxonomie, das eben genau festlegt, was ist nachhaltig und wie kann das dann überhaupt auch entsprechend gefördert werden oder da entsprechend auch gerankt werden. Und all das verändert die Anforderungen an die Baumaterialien. Und du hast das auch schon angesprochen. Was bedeutet das jetzt konkret in Bezug auf die Kunststofffenster und die Fassaden? Du hast jetzt gerade gesagt, 2/3 sind schon rezyklierbar. Schon seit 30 Jahren ist gesamt die Branche da dran, diese Stoffe auch im Kreislauf zu erhalten. Trotzdem jetzt nochmal im Blick auf die aktuellen Entwicklungen, die aktuellen Bedarfe. Ich glaube, ich habe es eben auch schon rausgehört. Was bedeutet das jetzt konkret?
Ja, also was wir sehen im Allgemeinen ist, dass diese Nachfrage nach nachhaltigen Materialien zunimmt. Das sehen wir ganz, ganz deutlich. Die Frage, die uns halt oft auch gestellt wird oder vor der wir dann wiederum stehen, ist, dass die Akteure am Markt, die Auftraggeber, das zum Teil sehr unterschiedlich interpretieren bzw. auch definieren. Ne? Also wenn man jetzt so nachhaltige Materialien anguckt und wir sind jetzt wie gesagt ein technisches Material, kann man ja fragen, okay, haben wir einen niedrigen CO2-Rucksack, ne, niedriger GWP zum Beispiel, sind wir recycelbar, sind wir vielleicht recycelt, ne, was ist mit dem Thema nicht fossil, also auch, wir haben ja Erdöl, im PVC steckt ja Erdöl drinne zu einem großen Teil, dieser nicht fossile Baustein, ne, ist eine Frage, die wir kriegen, nachwachsende Rohstoffe, ne, ob die Biosphäre geschützt wird, ob wir soziale Standards in der Lieferkette erfüllen und so weiter und so fort. Also wir haben ja auch in den Folgen vorher hier schon gehört, dass im Grunde genommen ja kein Werkstoff so richtig alle Punkte auf sich vereinen kann. Das ist mir persönlich auch ganz wichtig oder uns auch ganz wichtig. Wir müssen das halt differenziert betrachten, ne? Und wir müssen uns halt damit auseinandersetzen, weil am Ende müssen wir Material und Anwendung zusammen betrachten. Also das muss irgendwie Hand in Hand gehen. Und wir bei Schüco, haben uns halt dafür entschieden, dass wir kreislauffähige Materialien in Anwendungen bringen, die langlebig sind, die stationär sind, ne? Fenster, Türen, Fassaden, das sind super stationäre Anwendungen. Und das Gute bei uns ist, die sind halt auch wartbar, die sind reparierbar und wir können sie auch aufwerten. Ne? Und als Teil der transparenten Gebäudehülle tragen wir halt auch zum Thema Wohnklima am Ende des Tages auch ein Stück weit bei. Ne? Und das ist genau das auch, wo dann, sage ich mal, am Ende des Lebenszyklus, ne? Wir versuchen den mit der Schüco auch maximal zu verlängern, um halt, wie gesagt, die Werkstoffe auch sinnvoll zu nutzen. Aber am Ende des Lebenszyklus, irgendwann ist jeder Lebenszyklus mal zu Ende, übernimmt halt die Recore dann halt auch die Verantwortung für diese Werkstoffe. Und da ist es jetzt bei uns tatsächlich auch egal, ob das jetzt PVC oder Aluminium ist. Wir sammeln diese Abfälle, ne? Für einige sind es noch Abfälle, für uns sind es halt Wertstoffe. Wir sammeln die da ein, wo sie entstehen. Ne? Wir transportieren das Material zu unseren Netzwerkpartnern, die trennen das, die schreddern das, die malen das ein, die sortieren das. Jetzt im Fall von PVC wird es am Ende noch granuliert. Und das Material wiederum kommt dann unter anderem zu Schüco zurück. Und dort werden diese Rezyklate dann in der Profilerstellung eingesetzt. Also, und deswegen rede ich auch von einem geschlossenen Kreislauf. Also wir reden wirklich im Bereich PVC-Fenster, reden wir vom Fenster in das Fenster. Ja, also das ist für mich auch wichtig, an der Stelle nochmal zu betonen, weil das, wie gesagt, einfach viele nicht wissen.
Absolut spannend. Und du hast es jetzt gerade auch schon mehrfach betont, also da gibt es eben diese ganzheitliche Betrachtung eines Gebäudes, einer Kreislauffähigkeit des Gebäudes von der Schüco, das heißt die gesamte Gebäude, CO2-Bilanz eines Gebäudes. Und dann gibt es aber auch noch die Recore und das ist das, was du ansprichst. Ihr kümmert euch eben darum, dass dieser Kreislauf wirklich in der Logistikkette auch funktioniert, oder? Oder wie würdest du das beschreiben?
Also das Besondere an der Recore ist vielleicht auch nochmal hervorzuheben im Vergleich zu den Wettbewerbern auch, ist, dass wir ein Netzwerk sind. Also wir sind dezentral organisiert. Das finde ich persönlich ganz wichtig, weil das nämlich dieses ganze Thema mit der Logistik unter einen anderen Stichpunkt stellt. Und was ich persönlich auch sehr gut finde, was auch interessant ist, ist das Thema Skalierbarkeit. Also nicht nur in der Menge, in der Masse am Ende des Tages, ne, indem wir verschiedene Partner aktivieren, können auch in Zukunft, um einfach weiter zu wachsen, sondern auch in den Fähigkeiten. So, ne, also wir können uns da auch immer wieder Dinge suchen, die links und rechts davon liegen, um uns halt auch weiterzuentwickeln. So, und vielleicht nochmal ganz kurz, die Recore ist ein Joint Venture zwischen Schüco und der Remondis. Ne, Remondis kennt man ja auch als, sage ich mal, in Deutschland auch sehr präsent als Wertstoffunternehmen, betreibt auch sehr viele Wertstoffhöfe. Und da haben wir uns vor knapp 3 Jahren jetzt ungefähr schon her, haben wir uns zusammengetan und da im Prinzip auch unsere Kräfte gebündelt und dort entsprechend die Vorteile zu holen.
Mhm. Und mit diesem rechts und links und erweiterungsfähig, da sprichst du dann an, also es geht eben nicht nur sozusagen originär um Fenster und Türen, sondern diese ganzen Fassadensysteme überhaupt, alle möglichen Systeme aus Kunststoff und so weiter könnten da auch integriert werden, die innerhalb der Gebäudehülle da eine Rolle spielen.
Genau, die letzte Erweiterung, die wir tatsächlich getan haben, war ja, wir sind mit PVC-Recycling gestartet und jetzt auf der Bau hatte die Schüco, also als Gruppe jetzt mal betrachtet, hatte ja dann auch dieses Thema Recore Metals ins Spiel gebracht. Das heißt, wir gucken uns jetzt konkret auch das Aluminiumfenster-Recycling an. Das ist so der erste Schritt, den wir jetzt gerade aktuell getan haben. Wie gesagt, nach 2 Jahren, also schon sehr bald auch.
Mhm. Ah, okay, gut. Aluminium kommt dann noch quasi neu für euch dazu innerhalb der Recore. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Wiederverwertung der Kunststoffe. Da habe ich gelesen, und es war mir wirklich neu, dass PVC bis zu 7-mal recycelt werden kann. Das ist ja unglaublich. Also das ist ja, also ich meine, von wie vielen Generationen Fenstern oder Einsätzen können wir da eigentlich sprechen? Das sind ja, also das sind ja Generationen.
Genau.
Ich, also, mir war das einfach nicht klar.
Wir haben,
das ist unfassbar.
Genau, also wir haben da, sag ich mal, vom Fenster her eine durchschnittliche Lebensdauer, so irgendwas 40 plus x Jahre. Ne? Also wenn man das Fenster gut wartet, gut pflegt, auch mal regelmäßig eine Dichtung tauscht oder sowas, dann kommen wir da auch über 50 Jahre. Das ist überhaupt kein Problem. So wie du es jetzt gerade ansprichst, so 7-mal, das ist die Zahl, mit der wir rausgehen, die validiert es auch. Die ist im Grunde genommen, ist die auch noch höher, ne? Aber wir reden davon, sage ich mal, einer Werkstofflebensdauer von 300 Jahren. Ne? Und da kann man schon sehr viele Fenster mitbauen und da kann man vor allen Dingen auch sehr viele gute Fenster mitbauen. Und das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt, wenn man dieses Recycling-Thema gerade im Fassadenbereich sich anguckt. Die Fenster, die wir heute ausbauen, das sind Elemente, die wurden in den 80er, 90er Jahren installiert. Das heißt, die haben U-Werte, also Wärmedämmung, die halt auf dem entsprechenden Niveau liegt, ne? Und die nehmen wir jetzt quasi raus. Und aus diesem Material, was wir dort gewinnen, produzieren wir Profile, die in der Wärmedämmung 3 bis 4-mal besser sind. Ne? Also reden wir von U-Werten irgendwas so zwischen 3 bis 5, so in der Drehe am Fenster. Heute reden wir über U-Werte von so 1, teilweise unter 1, je nach Profilsystem. Und da hat das für mich auch noch den zweiten Aspekt, dass wir nicht nur das Material im Kreislauf fahren, sondern aktiv ja auch was für die Wärmewende tun. Ne? Also indem wir halt aus dem alten Material neue Profile herstellen, die dann, wie gesagt, den Energieverbrauch auch während des Betriebes reduzieren.
Mhm, super. Sag mal, der Einstieg war ja auch das mit der ganzen Kreislaufwirtschaft. Ne? Insgesamt von der Wirtschaft ist der Anteil von dem, was kreislauffähig ist, nur bei 12,7%. Davon natürlich noch weniger in der Bauindustrie. Jetzt sind wir bei der Verwertung Kunststofffenster, Aluminium. Das ist ja wesentlich höher. Ne? Also das heißt, dieses ganze Thema mit auch Gebäude sind die Rohstofflager der Zukunft. Also das lebt ihr ja schon wirklich visionär auch mit eurem Recore-System, ne?
Genau, also definitiv. Das ist auch das, wo wir, wie gesagt, mit dem Angebot ansetzen. Also wir haben halt auch am Ende des Tages, wie du es richtig auch sagst, sind es auch durchaus verschiedene Anfallstellen. Ne? Also wir haben auf der einen Seite natürlich die klassischen Fensterbaubetriebe. Die haben ihre Reste, ihre Abschnitte, die sie auch über uns im Endeffekt entsorgen. Was wir aber auch anbieten, ist zum Beispiel Baustellenentsorgung. Das heißt, wenn Planer, Architekten einen Rückbau planen und da dementsprechend oder Renovation, also muss ja nicht unbedingt immer der Abriss sein, aber auch Renovationsprojekte machen, ne, dann ruhig uns anrufen, auch mal fragen, hier, ich habe das und das zu tun, könnt ihr mir Container stellen, könnt ihr das entsprechend dann auch übernehmen. Und das ist, wie gesagt, das auch eine Sache, die einzigartig jetzt eher so ist, auch bei der Recore, was wir auch machen, ist im Prinzip ja über die Remondis dann auch die Wertstoffhöfe in einem ganz großen Stil in dieses Netzwerk, in dieses Rücknahmesystem auch einzubinden. Das ist eigentlich das, wo wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass da neben dem Komplettabriss von Gebäuden halt noch das größte Potenzial auch ist. Und ich habe es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, die wenigsten wissen halt, dass das recycelt werden kann. Also wir haben halt gerade im öffentlichen oder privatwirtschaftlichen Bereich, aber auch bei den Heimwerkern haben wir oft nicht das Wissen, Ne? Und dadurch entstehen halt Sammelverluste. Also das ist auch ein Teil dieses Drittels, was da verloren geht. Und deswegen sehen wir uns halt ein Stück weit auch als Wissensvermittler. Ne? Also dass wir auch den Leuten das erzählen. Das sind solche Formate wie hier heute wunderbar, um das mal in die Breite auch zu tragen. Und auf der anderen Seite ist die Wahrheit auch, gerade was diese Rohstoffdepots der Zukunft angeht, dass die Gesetze, die es heute gibt zum Thema Abriss und Rückbau, die lassen einfach noch zu viele Hintertüren offen, damit man ungetrennt sammeln und entsorgen kann. Ne? Also da stehen dann solche Dinge drin wie, wenn es die Platzverhältnisse nicht hergeben oder wenn es zu teuer ist, ne, dann kannst du alles in einen Container reinhauen. Und das ist natürlich für eine Kreislaufwirtschaft, jetzt wie wir es jetzt definieren, erstmal in dem Sinne von, dass wir auch stofflich recyceln, ist das natürlich am Ende Gift, weil wenn das einmal in dem Container drin liegt, da trennst du es nicht wieder. Das kriegst du nicht wieder raus. Das ist halt dann echt schade. Und da merkt man schon auch, dass die, ich sag mal, ne, also ein Kostenthema da natürlich auch eine Rolle spielt. Es geht um Zeit, dementsprechend um Geld. Und dann wird halt lieber schnell mit großen Maschinen viel gemacht, aber dafür auch unwiederbringlich, genau, ist dann weg. Ne, das pickerst du da nicht mehr raus, das holst du nicht mehr zurück. Das ist dann echt schade. Also da brauchen wir noch ein Umdenken auch.
Genau, das heißt, dieses Verständnis muss viel früher ansetzen, dass wenn ich an einen Rückbau rangehe, dass ich wirklich versuche, die Stoffe zu trennen. Aber da setzt halt eben viel auch, wie du sagst, Wissensvermittlung voraus, dass man versteht, welche Wertigkeit man da eigentlich in Händen hält. Ne? Eigentlich etwas, was die Generationen vorher, die aus dem Krieg aufgebaut haben und die Dinge wieder benutzt haben, ne? Verständnis für hatten und was aber wahrscheinlich jetzt in der Wegwerfgesellschaft völlig verloren gegangen ist.
Ja, das, was du ansprichst, ist genau richtig. Diese Linearwirtschaft, die wir jetzt viele Jahrzehnte auch hatten, auch richtig zusammengefasst. Das hat im Prinzip ja mit dem Wirtschaftswachstum auch angefangen. Da wurde viel Wohnraum für viele Leute schnell auch benötigt. Ne? Da hat man sich natürlich auf effiziente Fertigungsverfahren, ne? Damals war das große Thema, eingelassen. Und das sind ja im Prinzip jetzt die Lasten, mit denen wir auch ein Stück weit leben müssen, mit denen wir umgehen müssen und die wir jetzt halt versuchen, halt auch durch solche Konzepte wie die ReCore halt in geordnete Bahnen wiederum zurückzuführen, ja. Ein Teil der Verluste, muss man auch so ehrlich sein, die geht halt auch darauf zurück, dass wir halt auch Verschmutzungen an den Elementen haben, ne, dass die eingemauert, eingeputzt sind. Das lässt sich teilweise auf der Baustelle gar nicht mehr entfernen und würde aber im Endeffekt auch unsere Maschinen in der Aufbereitung zerstören oder kaputt machen. Ne, sowas müssen wir halt auch. Aber da ist genau das, wo jetzt auch, sage ich mal, in die Zukunft geblickt, das auch ansetzen wird, wo wir einfach trennbarer unterwegs sein müssen. Ne, also wo wir diese Elemente, die sind vielleicht in Zukunft gar nicht mehr eingeklebt oder eingeschäumt oder was auch immer, sondern die sind dann nur noch geschraubt, vielleicht auch nur noch gesteckt. Ne? Und so kommt man auch viel besser, und das muss man dann aufs ganze Gebäude auch denken, auch viel besser wieder an diese. Tatsächlich sind ja Schätze, es sind ja Rohstoffe eigentlich, die wir da vor uns stehen haben, sind auch Werte am Ende des Tages. Ja? Also auch Rohstoffgewinnung, das vergessen heute viele, kostet viel Geld. Ja, und die Primärressourcen, die bilden das ja teilweise gar nicht ab. Ne? Also da ist ja dann auch dieses Thema Kosten-Nutzen, ne? Primärressource, Sekundärressource. Das ist ja heute auch in den Köpfen teilweise nicht drin. Da ist ja dann halt, geht es auch viel um günstig, natürlich, ne? Muss also sozialverträglich sein. Aber und dann wird halt geguckt, wie kriege ich das hin, und dann ist halt oft die Primärressource halt doch das Mittel der Wahl. Und wir vergessen aber auch, dass vieles von dem, was da teilweise auch drinsteckt, halt auch subventioniert ist. Ne? Energie ist ein hochsubventioniertes Thema. Und deswegen sind halt Vergleiche auch schwierig manchmal. Also oder sehr oft.
Sag mal, es gibt ja auch ein wichtiges Thema, um sowas eben ja auch transparenter zu machen, also dieses Verständnis zu schulen für die Wertigkeit von solchen recycelfähigen Stoffen etc. ist ja auch das Cradle-to-Cradle-Zertifikat mal beispielsweise genannt, aber auch die DGNB und BREEAM und so weiter. Es gibt ganz viele Labels, die das klar machen sollen, dieses Gütesiegel für zirkuläres Bauen. Also welchen Mehrwert, und da gehören ja auch die Schüco-Produkte dazu, also ihr habt da ganz viele Auszeichnungen und Gütesiegel, ich muss Gütesiegel, glaube ich, sagen, was ist das genau, der Mehrwert? Also beschreib mal aus deiner Sicht, was habe ich denn da als Bauherr, als Investor davon, wenn ich eben auf sowas achte? Also gibt es da auch irgendwie Best-Practice-Beispiele oder welche Herausforderung ist es für euch, so ein Siegel zu erreichen?
Ja. Also generell muss man erstmal sagen, also weil du gerade auch nach den Vorteilen gefragt hast, also so eine Zertifizierung oder solche Gütesiegel, ne, die versprechen halt eine langfristig werthaltige Immobilie, indem man die Standards, die dort im Prinzip niedergeschrieben sind, erfüllt. Wichtig ist an der Stelle auch, dass diese Standards liegen oberhalb von gesetzlichen Mindestanforderungen, ne? Und gerade Cradle to Cradle zum Beispiel, aber auch DGMB, solche Geschichten, ne? Die gucken halt natürlich auf das Thema Nachhaltigkeit im Besonderen und da halt nicht nur auf diese Dimension von der Umwelt, das ist das, was wir gerade viel sprechen hier zum Thema CO2-Rucksack und so weiter, sondern die gucken auch zum Thema Soziales und Unternehmensführung. Und teilweise ist es so, auch natürlich jetzt auch getrieben durch regulatorische Vorgaben, Green Deal hat man vorhin schon gesagt, EU-Taxonomie ist da so ein anderes Thema. Und da merkt man einfach, dass sich vor allem Banken auf dieses Thema einlassen, weil die natürlich daran interessiert sind, dass ihre Werte, ihre Assets am Ende nicht stranden. Ne? Also deswegen wird das teilweise auch heute dann schon für die Finanzierung verlangt. Also es wird immer mehr auch zu einem Hygienekriterium. Und was uns halt wichtig ist, dass man unterscheiden muss, es gibt halt auf der einen Seite Product-Labels, ne? Auf der anderen Seite, also Product-Labels ist jetzt so Cradle-to-Cradle zum Beispiel oder wir im Kunststoffbereich, wir haben unsere Rahlgütesicherung, ne? Oder unser Vinyl-Plus-Product-Label. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Gebäudezertifizierungen, hat es gerade angesprochen, DGMB, LEED, BREEAM sind da so ganz typische, die man so kennt. Und es gibt halt Förderungen. Und das sind halt so ein bisschen so drei Dinge, die so nebeneinander stehen. Und wichtig zu wissen ist erstmal für eine Gebäudezertifizierung, also wenn ich jetzt ein DGNB-Gebäude baue oder ein LEED BREEAM-Gebäude baue, dann ist so ein Produktlabel wie Cradle to Cradle erstmal nicht zwingend notwendig. Ne? Es ist momentan so, dass wir, und jetzt rede ich für den Polymerbereich bei Schüco, die Marktanforderungen für diese Gebäudezertifizierung bestens bedienen können. Also wir haben ja im letzten Jahr haben wir Balanced PVC eingeführt. Das heißt im Prinzip, ich habe das mal hier so mitgebracht, das ist mal so ein typisches Kunststoffprofil. Man sieht hier schon an den verschiedenen Farben auch von dem Innenkern, ne, und von der Außenschicht sieht man schon, da sind unterschiedliche Materialien verarbeitet. Konkret ist es jetzt hier so, der Innenkern besteht aus Rezyklat, die Außenschicht ist Frisch-PVC. Und wir haben quasi eingeführt, mit Balanced PVC kann sich der Kunde den Innenkern dieser Profile nicht mehr aussuchen. So, das heißt, er kriegt von uns entweder ein rezykliertes Material, ein Rezyklat, aus internem Umlauf oder aus externen, aus Altfenstern Abschnitten, oder er bekommt von uns eine ressourcenschonende Frisch-PVC-Mischung. Das heißt, wir verzichten hier auf Elemente, die für die Qualität des Profils nicht ausschlaggebend sind. Und am Ende dieser Innenkern, den sehe ich jetzt wunderbar, aber wenn das Fenster nachher gebaut ist, dann sehe ich den nie wieder. Das heißt, für uns ist die Farbe dieses Materials in erster Linie mal nicht ausschlaggebend. So. Und dieses Profil hier, so in der Form, wie ich es halt hier in der Hand halte, das erfüllt alle Standardanforderungen von den Gebäudezertifizierern. Ne? Und dazu brauchst du jetzt erstmal kein Cradle-to-Cradle haben. So, oder auch, ne? Also, und wir haben daneben haben wir noch Produktvarianten, zum Beispiel wir haben Bio-Attributed PVC, ne? Also das ist vielleicht auch ganz kurz erklärt, bio-attributiertes PVC, da wird ganz am Anfang der Herstellungskette, ich habe ja vorhin schon gesagt, Erdöl steckt drinne, wird dieses Erdöl durch Tallöl ersetzt und Tallöl wiederum kommt als, in unserem Fall jetzt, als Abfallprodukt aus der Papierherstellung. Das heißt, wir nutzen auch da einen vermeintlichen Abfallstrom, ne? Und der Vorteil ist aber Papierherstellung, Holz, ne, können wir so ein bisschen wieder so das Thema nicht fossil, auch zum Thema Holz die Brücke schlagen. Also wir nutzen da auch Sachen, die nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelindustrie stehen. Das ist für mich auch persönlich ganz wichtig. Aber mit diesem Bio-Attributed PVC zum Beispiel können wir die höchste Qualitätsstufe im DGNB erreichen, die man nochmal, ganz wichtig, nicht erreichen muss, aber erreichen kann, wenn man zum Beispiel Zusatzpunkte in diesem Kriterienkatalog erwerben möchte. Also es ist durchaus auch ein etwas kompliziertes System, ne? Also wie gesagt, das sind hohe Anforderungen. Als drittes, und das ist auch noch was ich nennen möchte, ist, haben wir halt auch diese Profile, wo dieser Recyclingkern garantiert ist. Und da gibt es zum Beispiel kommunale Förderungen, die sagen, okay, wir sind ganz explizit, gehen wir auf das Thema Kreislaufwirtschaft und uns ist wichtig, dass da Recyclingmaterial drinsteckt. Und deswegen sagen wir, wir wollen dort nur Profile haben mit einem besonders hohen Recyclinganteil. Und das ist wieder das, was wir am Anfang auch hatten. Also diese Anforderungen an nachhaltige Produkte im Allgemeinen werden dann speziell schon sehr unterschiedlich auch ausgelegt und runterdekliniert. Aber nochmal, wir haben da die Lösung im Portfolio und am Ende des Tages, wir haben auch eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie, wir haben eigene Entwicklungsprozesse, das heißt, wir haben uns auch an uns selber immer einen sehr, sehr hohen Anspruch. Also auch die Erfüllung von sozialen Standards in der Herstellung, die Lieferkette und so weiter, ne, auch kreislaufgerechte Konstruktion, das ist bei uns mittlerweile alles so sehr auch im Unternehmen verankert, dass es halt in der Produktentwicklung, da führt im Prinzip kein Weg vorbei. Ne? Also in diesem Sinne versuchen wir halt auch, und das ist vielleicht auch ein Teil der Nachhaltigkeit, beim PVC halt Material einzusetzen, was nach neuesten Verfahren hergestellt wurde. Ne? Der Werkstoff entwickelt sich ja auch weiter. Und was uns auch ganz wichtig ist, dass wir diesen Materialstrom halt auch sauber halten, weil das ist für uns auch eine ganz große Voraussetzung. Und das haben wir in den letzten 2 Jahren sehr stark gemerkt, indem wir einfach diese Recore und Schüko, das ist, ne, das begegnet sich auf Augenhöhe und da findet auch ein Austausch statt. Und da haben wir halt gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir auch diese Materialströme reinhalten, dass wir, wenn wir Profile konstruieren, auch Materialien verwenden, die mit bestehenden Recyclingverfahren gut aufzutrennen sind. Und das sind alles so Dinge, wo man manchmal, wenn man andere Produkte so in der Hand hält, also rede ich jetzt nicht über Fenster, sondern allgemein, wenn man so durch die Welt geht und sich so Dinge anguckt, wie heute noch Sachen hergestellt werden, dann schon so das ein oder andere Mal auch einen Herzschmerz kriegt, weil man genau weiß, das sind Hybridwerkstoffe, das sind Hybridmaterialien, die sind so untrennbar miteinander verbunden, die kommen nicht wieder in stoffliche Recycling zurück. Und das ist dann doch eher schade, dass diese Erkenntnis noch nicht überall da ist.
Ja. Und die Erkenntnis geht ja, du hast es gerade auch wunderbar geschildert, Hand in Hand, dass Ökologie, also sprich dieser nachhaltigkeits-recycelfähige Materialstromgedanke durch ja auch eine sehr gute Rentabilität, also die Wirtschaftlichkeit ja auch aufrechterhalten wird. Ne? Also dadurch, dass ihr, du hast es wunderbar beschrieben, ja Hand in Hand eben schaut, sowohl bei der Herstellung bis hin zum Recycling und der Wiederverwendbarkeit. Ihr habt ja auch diesen schönen, so kam ich überhaupt da auch erst drauf, unter Carbon Control bei Schüko, diesen schönen Kreislauf, wo das wirklich auch sehr vereinfacht dargestellt ist. Kann man sich auch angucken unter, ich glaube, genau, carboncontrol.de. Aber genau da ist es eigentlich, dieses Ding zu verstehen. Es lohnt sich, ganz vorne anzusetzen, um auch als Unternehmen, ja, was eigentlich erstmal Kunststoffe herstellt, dann aber auch übers Recycling und eure Recore, der den ganzheitlichen Gedanken da eine volle Wirtschaftlichkeit auch darstellt, oder?
Genau, also das ist wirklich wichtig. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Also momentan ist es ja so, dass die Rezyklate wirklich gebraucht werden. Also wir, kann man vielleicht tatsächlich so sagen, wir leiden ein bisschen darunter, dass die Bauwirtschaft gerade nicht funktioniert. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel hier angucken, ne, wir haben ein großes Potenzial, wo wir diese Rezyklate verarbeiten können. Ne? Wir können aber momentan nicht genug beschaffen. Einfach, weil nicht genug renoviert wird. Also da kriegen wir jetzt auch wieder diese politische Dimension her. Und wenn man sich vor allen Dingen auch anguckt, was wir da als Ziel haben, ne? Also der Green Deal sagt ja ziemlich klar, bis 2050 müssen wir emissionsneutralen Gebäudebetrieb haben. So, die Performance Buildings Directive, die auch jetzt rausgekommen war letztes Jahr, die sagt das noch konkreter. Ne? Die sagt, dass wir sogar bis 2030 schon einen ersten großen Schritt gemacht haben und ich glaube 16, also haben müssen und ich glaube 16% der energetisch am schlechtesten Häuser. Und ich meine, wir reden von Europa. Ne? Also wir reden jetzt nicht von Deutschland nur, sondern wir reden von Europa. Ich fand das ganz interessant, da gab es eine Studie letztes Jahr vom Bundesverband Flachglas, zusammen mit dem Verband Fenster und Fassade. Und in dieser Studie haben die mal ausgerechnet, was es im Prinzip bringt, wenn man die am schlechtesten isolierten Fenster austauscht in Deutschland. Erstmal nur in Deutschland, ne? Und haben die rausgekriegt, das sind, also da ließen sich quasi 10,8 Millionen Tonnen CO2 jährlich einsparen. Das ist jetzt erstmal eine wahnsinnig große Zahl. Da geht es jetzt um, ne, also wenn ich die alten Fenster und die neuen Fenster habe und welche Verluste entstehen da beim Heizen und beim Betreiben. Aber wenn man das mal so in Relation setzt, ne, das entspricht, wir versuchen es mal unterzubrechen, das entspricht so den durchschnittlichen jährlichen Emissionen, die entstehen, wenn man 4,1 Millionen Haushalte mit Gas beheizt, ist immer noch eine riesengroße Zahl. Und dann haben wir mal geguckt und das ist ungefähr die doppelte Haushaltsanzahl von Berlin, die man jährlich einsparen könnte, wenn man denn nur diese Fenster dort austauscht. Und weil du gerade das Thema auch Wirtschaftlichkeit ansprachst, PVC an und für sich ist das günstigste Rahmenmaterial, was wir momentan haben im Bereich von Fenstern. Das heißt auch, dass wir einen entscheidenden Hebel in der Hand haben, oder wenn ja auch die Kunden oder auch die Architekten und die Planer einen entscheidenden Hebel auch in der Hand haben, um dieses ganze Thema sozialverträglich zu machen, diese Wärmewende. Nochmal, wir reden über ganz Europa, wir reden über wahnsinnig viele Gebäude, die heute existieren und die auch 2050 noch existieren werden. Und das ist, sage ich mal, unser Teil, den wir dazu beitragen können, um das auch, wie gesagt, sozialverträglich auf der einen Seite zu machen, und bezahlbares Wohnen ist ja auch ein großes soziales Thema unserer Zeit, dann dementsprechend auch weiterhin bezahlbar zu halten. So, und in diesem Punkt muss man PVC dann als Werkstoff, muss ich vielleicht auch ganz klar mal so sagen, auch akzeptieren. Ja, das ist, wir kriegen da immer wieder auch Wind von anderen Rahmenwerkstoffen. Das ist das, was ich vorhin meinte, diese differenzierte Betrachtung und einfach ne, gucken, welche Anforderungen ist für was richtig oder passend und wo kann man da dann entsprechend auch Synergien rausziehen am Ende auch.
Das sind ja Wahnsinns-Einsparpotenziale. Also alleine die Geschichte jetzt mit den Fenstern, mit der Dämmung, also der Wahnsinn. Was müsste denn heute passieren, damit das morgen Realität ist?
Ja, also das kann jetzt so ein bisschen philosophisch werden, ne? Also ich glaube, die Leute brauchen am Ende Sicherheit, ne? Also ich meine, eine Immobilie zu besitzen ist auch mit Rechten und Pflichten am Ende des Tages verbunden. Und damit die Leute am Ende das Geld wieder in die Hand nehmen, braucht es erstmal politische Sicherheit. Also das, was wir jetzt gerade sehen, auch mit dem verfrühten Regierungsaus und dass jetzt entsprechend auch Koalitionsverhandlungen stattfinden und das Thema spielt ja dort auch eine Rolle. Und wie gesagt, diese soziale Komponente bei dieser Wärmewende darf man halt nicht vergessen. Die Leute, die besitzen ein Haus, ja, aber auch nicht alle, die ein Haus besitzen, können sich automatisch eine energetische Sanierung leisten. So. Das heißt, da muss man Mittel und Wege finden, um dort die Schwellen am Ende zu senken. Und ich meine, Deutschland hat eigene Klimaziele, Europa hat Klimaziele. Die Politik muss sich jetzt da auf den Weg machen, um das sozialverträglich am Ende hinzubekommen. Da bin ich persönlich jetzt, ich bin ja studierter Maschinenbauer, nicht Volkswirt genug, um da irgendwie eine Einschätzung zu treffen. Deswegen kann ich jetzt erstmal nur so eine allgemeine Aussage tätigen. Aber ich glaube, da steht und fällt es damit. Am Ende, ich habe es gerade angesprochen, diese 10,8 Millionen Tonnen, die stehen ja auch stellvertretend dafür, dass ich Energie nicht brauche. Das heißt auch, dass ich kein Geld dafür bezahlen muss, wenn ich es nicht brauche. Ne? Also ich spare ja auch während des Betriebes, und das muss man sich vielleicht auch mal runterrechnen. Was wir machen oder was wir haben, ist ja auch von Schüco aus haben wir so einen Fördermittelservice, den kann ich ja mal kurz hier so ein bisschen hochhalten. Also ruhig auch mal bei uns auf die Webseite gehen und auch mal gucken. Es gibt heute schon Unterstützungen, aber was ich da mal ganz interessant finde, ist, wenn man da mal so seine Fenster grob eingibt und mal so guckt, ne, was hat man, was kann man jetzt auch heutzutage tun, was kann man einsetzen und wie viel spart man dann halt auch. Dann sieht man halt auch, wie gesagt, mit einer sehr langen Lebensdauer, dass diese Investition in eine energetische Sanierung, und ich rede jetzt erstmal nur vom Fenstertausch, die Maueröffnung bleibt, wie sie ist, ich pack das alte raus, ich nehme das neue rein, dass das schon auch finanzielle Vorteile hat für die Endkunden am Ende des Tages, na klar.
Absolut. Lieber Daniel, also ich würde sagen, das war eine wirklich umfassende Erklärung, wirklich tolle Darstellung des Wertstoffkreislaufes von, ja, in dem Fall waren wir jetzt bei PVC, bei Kunststoffen, bei der Bedeutung, was das alles macht in der CO2-Bilanz von Gebäuden, besonders bei auch Gebäuden vom Bestand, bei der Sanierung. Und ich finde auch das Beispiel, was du eben, wie du es gebracht hast, wie das Hand in Hand geht bei Schüco und der Recore, jetzt auch total begreifbar und also begreiflich. Und vielen, vielen Dank dafür. Und auch die Einschätzung, es braucht die Stabilität, sowohl in der Gesellschaft, auch das Geld, die Akzeptanz, den Mut in Investitionen, um auch Veränderungen hervorzubringen. Und all das soll auch Thema sein. Wer Lust hat, das und viele andere Dinge zu vertiefen rund um Kreislauffähigkeit im Bau, nachhaltiges Bauen und alle Möglichkeiten, die es dazu gibt, ist herzlich eingeladen vom 12. bis 14. November in Karlsruhe bei der Klimahaus Deutschland. Da wird das Ganze in Panels auf Bühnen mit Keynotes, aber vor allen Dingen jeder Menge Networking und vielleicht auch ein oder allen anderen tollen Hersteller und Herstellerinnen vertieft. Und insofern da ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick gebracht hast in diesen Bereich in unserem Klimahaus, der sehr, sehr wichtig ist. Und dann würde ich sagen, ist es eine ganz tolle Folge wieder über die Zukunft der Baubranche, was heute schon möglich ist. Und vielen, vielen herzlichen Dank dafür, Daniel.